erfüllt leben in Gott. Kennen wir das, so eine Leere im Leben? Man fragt sich, macht das gerade alles so Sinn, was ich im Leben gerade mache? Alles fühlt sich vielleicht gerade so sinn- und zwecklos an. Wie Elia vielleicht, wo Niklas seine Gedanken und das weitergegeben hat von Elia, der auch leer war, der weggelaufen ist, der sich bedroht fühlte. Die Leute, dass Leute gegen einen sind, dass man sich nicht geliebt und verstanden fühlt. Vielleicht ist deine Ehe langweilig, du fühlst dich vielleicht einsam, du fühlst dich nicht geliebt. Und man fragt sich vielleicht sogar, warum bin ich überhaupt auf der Welt? Mancher ist überlastet, jemand anderen bedrücken konkrete Sorgen, Arbeitslosigkeit, Streit mit jemand, Bedrohung, Krankheit, Tod im Freundes- oder Familienkreis. Man fühlt sich leer im Leben. Oder anders gesagt, mein Tank ist leer. Keine Kraft, kein Sprit mehr. Und wenn man vom Fischfang reden würde, dann wäre das ein leeres Netz. Und wenn man nach einer langen Nacht mit seinem Boot heimfährt und nichts gefangen hat. Dass man so eine Leere verspürt, das kann kürzer oder länger währen und gerade auch bei uns Christen, wie wir bei Elia sehen. Und doch spricht Jesus vom Leben, vom vollen Leben, das er uns in aller Fülle schenken möchte. Er möchte, dass es überfließt. Und da heißt es in Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben. Hier diesen Vers habe ich aus der Zürcher Bibel genommen. Und Jesus sagt hier, ich bin gekommen, aber nun nicht, damit man glücklich wird oder berühmt oder reich oder so ähnlich. Jesus sagt, damit sie, also wir, seine Jünger als Menschen, die zu ihm gehören, Christen, das Leben haben, die ihm als dem guten Hirten vertrauen. Und gleich im nächsten Satz sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Und dann der gute Hirte, der lässt sein Leben für die Schafe, nicht wie ein Dieb, der kommt, wie Satan, der kommt und stiehlt und kaputt machen will und zerstören, uns wegbringen will von Jesus, sondern Jesus lässt sein Leben für uns. Sein Leben, damit wir das Leben haben, mehr noch, damit wir es in voller Fülle haben sollen. Und andere Übersetzungen lauten eben, ein Leben in vollem Genüge oder ein Leben im Überfluss überreichlich. Dass es überfließt, was wir gesungen haben. Und was meint Jesus damit? Und sicherlich eben nicht, dass wir in Saus und Braus leben, dass uns gebratene Tauben vielleicht in den Mund fliegen und dass der Geldbeutel sich immer selber füllt. Wünschen wir uns vielleicht. Vom erfüllten Leben spricht Jesus hier und das hängt eben nicht mit einem gefüllten Magen und einem gefüllten Konto zusammen. Und oft erleben wir oder hören, sehen oder lesen es, dass das Gegenteil eigentlich der Fall ist. Reiche und satte Menschen können auch sehr unglücklich sein, weil sie sich sinnlos fühlen. Und was meint also Jesus damit, wenn er vom reichen Leben in Fülle spricht? Von dem Leben, um dessen Willen er gekommen ist. Und Jesus, er beschreibt das Leben, das er als der gute Hirte ermöglicht. Ein Leben in unsere Leere hinein. Ein Leben in der Geborgenheit, im Vertrauen auf ihn, den Hirten. Ein Leben im festen Wissen, dass jeder Tag bei ihm sicher und gehalten ist und dass er mich recht führt. Ein Leben befreit von Angst, ich könnte alles versäumen, und erlöst von der Sorge, alles könnte irgendwie sinnlos sein. Ein Leben, das ich nicht verkrampfen muss in dauernden Kreisen um mich selbst, das auch nicht dauernd rummachen muss an Fehlern in der Vergangenheit, sondern ein geliebtes, entspanntes, vergebenes und im besten Sinn ein gelassenes Leben, weil ich meine Tage und meine Jahre getrost ihm überlassen kann. Ihm, dem guten Hirten Jesus Christus. Und das, so sagt er, ja, um euch das zu bringen, dazu ist er gekommen. Dazu ging er bis in den Tod. Dazu gab er sein Leben hin, damit wir ein erfülltes und volles Leben haben. In der gesegnet und glücklich in der Verbindung zu ihm. Und er möchte unsere leeren Hände füllen. Unsere Sinnlosigkeit, unsere Trostlosigkeit, unser Versagen. Füllen und mit Überfluss beschenken. Und das ist auch die Geschichte vom Leernetz und vom Vollnetz. Und damit sind wir auch bei Petrus und seiner Geschichte mit Jesus. Es ist die Zeit, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist, kurz vor seinem Tod, kurz vor seiner Gefangennahme. Die Jünger, die hatten mit Jesus das Abendmahl eingenommen. Es entstand noch ein Streit unter den Jüngern, wer der Größte unter den Jüngern sei. Und Jesus sagt zu Simon Petrus dies. Lukas 22, Vers 31. Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieden wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Früher, heute sieht man Mähdrescher herumfahren, die das Ganze erledigen. Aber früher wurden Getreidehalme, also Weizen, auf einem Weizenfeld bei der Ernte von Bauern mit der Sichel und mit der Sense abgeschnitten. Dann wurden die Getreidehalme mit einem sogenannten Dreschflegel gedroschen. Und das Getreide wurde so lange mit diesem Holzprügel geschlagen, bis die Körner herausgesprungen sind, hat man eingesammelt alles und hat es gesiebt. Und der Wind, der hat die Spreu vom Weizen getrennt. Die Frucht, das Weizenkorn, blieb im Sieben, alles andere wurde weggeblasen. Das Weizenkorn selber wurde gemahlen, um eben Mehl für Brot zu bekommen. Und wenn man Spreu vom Weizen trennt, dann meint man, das Wertlose, das Unbrauchbare wird vom Wertvollen, vom Brauchbaren getrennt. Es kommen harte Zeiten auf die Jünger zu. Satan wird versuchen, sie durcheinander zu bringen und weg von Jesus zu bringen. Simon, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Jesus geht hier besonders auf Simon Petrus ein und nimmt sich seiner an. Petrus muss noch geschliffen werden. Er braucht noch Vorbereitung. Er muss noch etwas lernen. In seinen eigenen Augen ist Petrus stark. Er wird Jesus verteidigen und mit ihm gegebenenfalls ins Gefängnis und mit in den Tod gehen. Aber Jesus kennt Petrus ganz genau, so wie er uns ganz genau kennt. Bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus ist eher einer, der meint, alles zu können. Einer von denen, wenn man ihm sagt, das kannst du nicht, wird er es erst recht versuchen. Er hätte sagen können, Jesus, du kennst mich besser als alles andere. Dein Wort gilt, hat er ja erlebt, 3 Jahre lang. Aber nein, er folgt Jesus bei seinem Verhör und hat ihn 3-mal verleugnet, bis der Hahn kräht. Und beim 3. Mal sogar, ich kenne ihn nicht. Er hat sich auf den Weg gemacht, das Richtige zu tun, und er hat doch das Falsche getan. Er hat versagt. Das, wo er dachte, er ist nicht dazu fähig. Das würde ich niemals machen. Und er scheiterte an sich selbst. Jesus war nicht schockiert, er hat nicht geweint, er war nicht enttäuscht, dass Petrus ihn verleugnen würde. Er wusste die ganze Zeit, das steckt im Herzen von Petrus. Petrus' Versagen kam daher, weil er ein Herzen voller Selbstgerechtigkeit hatte. Er dachte, es mag sein, dass andere das tun, dass sie Jesus verraten, aber ich nicht. Sein Versagen war verwurzelt in seinem falschen Vertrauen auf sich selbst. Ich kann das. Und wenn alle anderen scheitern, aber doch nicht ich. Sobald wir uns auf menschliches Können verlassen, sind unsere Ziele zum Scheitern verurteilt. Und wie oft muss Jesus mich durch diese Lektion durchziehen? Ich weiß nicht, dass ich nichts weiß. Man ist blind. Und man tut genau das, wofür man sich nicht für fähig gehalten hat. Bei Petrus hätte man nach seinem Versagen gedacht, aus dem wird nichts mehr. Aber Jesus hat eine lange Sicht auf dein und mein Leben. Er wusste schon von der Zukunft von Petrus. Er sagte ihm, wenn du zurückgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Wir dürfen Gott dankbar sein, dass ein Fehler in meinem Leben nicht das Entscheidende ist. Jesus hat eine lange Sicht. Jesus weiß, was er aus einem Menschenleben machen kann. Und er wusste, was er aus dem Leben von Petrus machen kann und will. Und in diesem Schlamassel, in dem Petrus da steckte, war Jesus am Werk. Wie bei einer Baustelle, wo es heißt, Vorsicht, Baustelle. Hier wird gearbeitet, hier ist Gott am Werk. Hier ist er noch nicht fertig. Hier wird noch geschliffen, gearbeitet, repariert. Hier ist noch etwas in Vorbereitung. Und genauso ist es in deinem und meinem Leben. Hier ist Gott noch nicht fertig. Er hat was vor mit dir und mit mir. Und vielleicht bist du genau an diesem Punkt und du spürst diese Leere in dir, dass etwas nicht rund läuft, dass es mehr geben muss. Gott ist bei der Arbeit. Das letzte Kapitel ist noch nicht in deinem und in meinem Leben geschrieben. Und wenn du heute am Leben bist, wenn ich heute am Leben bin, dann hat Gott noch etwas mit mir vor und mit dir. Jesus ist die Zukunft viel wichtiger wie die Vergangenheit. Und nach seinem Tod und seiner Auferstehung begegnet er Petrus wieder. Unter anderem am See Genezareth, auch See Tiberias genannt. Da heißt es in Johannes 21, Vers 1, danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so, es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und 2 anderer seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm, wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Und sie antworteten ihm: Nein. Jesus, der Auferstandene, offenbart sich mitten im Alltag, mitten in den Erfahrungen vergeblicher Arbeit. Und die Jünger waren offenbar in ihren Alltag zurückgekehrt. Und nach den Erlebnissen um die Kreuzigung von Jesus hatten sie sich anscheinend auf ihr bekanntes Gebiet zurückgezogen. Auch die Osterereignisse, die Begegnung, die sie da hatten und was sie gehört hatten von den Frauen vom Grab, was sie selbst mit Jesus erlebt hatten, all das Wunderbare, Verrückte oder all das Unfassbare, das war irgendwie noch nicht so richtig bei ihnen angekommen. Ostern war noch keine Realität in ihrem Leben geworden. Und so waren sie dorthin zurückgekehrt, woher sie gekommen waren, an den See Genezareth. Petrus ging wieder seinem alten Beruf nach, andere Jünger auch. Nachts auf den See fahren, die Netze auswerfen und fischen. So wie sie es auch schon früher gemacht hatten, bevor Jesus sie in seine Nachfolge berief. Was sollten sie denn auch anderes tun ohne ihn? Das Leben muss ja weitergehen. Der Alltag hat uns wieder. Und wir stehen da mit leeren Händen wie Bettler. Das ist unsere Situation. Und genau in diese Situation hinein offenbart sich Jesus. Unser Alltag ist ihm nicht zu alltäglich. Unsere Leernetze sind ihm nicht zu schäbig. Und Jesus musste seinen Jüngern uns beibringen, es hängt nicht mit deinen Fähigkeiten, es hängt nicht mit deinem Können zusammen, sondern in seinem Reich. Es hängt nicht mit unserem Wirken zusammen, mit unseren Leistungen, sondern mit seinem Wirken und mit seinem Können. Und Jesus hat nicht gefragt oder hat nie Fragen gestellt, weil er Informationen wollte. Die Antwort auf seine Frage offenbaren oft eine Herzenseinstellung, die er ans Licht bringen will. Kinder, habt ihr was zu essen? Nein, die Netze sind leer und genau darum ging es. Er führte Petrus in diese Erkenntnis. Und er will ihnen ihre Netze füllen. Er will uns unsere Netze füllen. Und dann heißt es in Vers 6, er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen, wegen der Menge der Fische. Da sprach der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Die Jünger werden von Jesus, den sie noch nicht erkennen, aufgefordert, ihre leeren Netze nochmals auszuwerfen, gegen alle Regeln ihres Handwerks und obwohl jeder Experte ihnen heftig widersprochen hätte. Und was tun sie? Sie wagen es. Sie vertrauen, obwohl eben sie die Gestalt am Ufer noch nicht erkannt hatten. Das Netz ist so voll Fische, dass sie es kaum mehr einholen können. Erst jetzt und erst dann erkennt eben einer der Jünger Jesus. Es ist der Herr. Jesus erfüllt unsere Netze, erfüllt meine Netze, erfüllt mich, wenn ich leer zu ihm komme. Jesus will uns. Er will dich und er will dich benutzen. Das Ego von Petrus, es ist zerschmettert. Nicht ich, sondern Christus. Er hat das Netz gefüllt. Petrus war nicht in der Lage, sein Netz war leer. Sein eigenes Anstrengen, sein eigenes Können, es hat zu nichts geführt. Jesus hat gefüllt, er hat gegeben, er lässt es überfließen. Das Netz ist total voll. Jesus zerstört nicht meine Einzigartigkeit. Petrus war Fischer vom Beruf, er kannte sich in dem Geschäft aus, aber Jesus musste Petrus zu diesem Punkt bringen. Petrus durfte sich nicht auf sein Können, seine Einzigartigkeit, seine Begabung stützen. Er musste lernen, täglich und in jeder Situation mit der Allmächtigkeit und Wirksamkeit von Jesus, der in ihm wohnte, zu vertrauen und rechnen. Sein Selbstvertrauen, es wurde zu einem Gottvertrauen. Er kam leer und er wurde von Jesus erfüllt. Ich kann nur das Vergängliche, aber Jesus kann das Ewigliche, den Überfluss bewirken. Er will, dass wir erkennen, ja, ich bin einzigartig mit Persönlichkeit und Begabung, aber darauf darf ich mich nicht wirklich stützen. Jesus will das bewirken, was ewiglichen Bestand hat in mir. Und da lesen wir eben dann weiter im 21. Kapitel, dass Jesus Petrus dreimal fragte, hast du mich lieb? Und er ihm dreimal antwortete, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und er ihm dreimal sagte, weide meine Schafe. Dreimal hat er ihn verleugnet, dreimal wurde er gefragt und dreimal hieß es, weide meine Schafe. Dieser zuerst selbstgerechte Petrus, der erkannt hatte, nicht er, sondern alles in Jesus, verkündete nach Pfingsten in Vollmacht das Wort Gottes, heilte Menschen, die erste Gemeinde entstand. Gott war vollmächtig, ist vollmächtig am Wirken. Nicht auf Petrus kam es an, sondern das allmächtige Wirken Gottes. Als Menschen erstaunt waren, als Petrus und Johannes jemand heilten im Tempel, sagte Petrus, nicht meine Kraft ist es, sondern es ist die Kraft Gottes. Gott ruft und beruft Menschen und führt hinzu und macht das Netz voll. Jesus füllt die Leernetze, er füllt unsere leeren Hände und er schenkt uns, seinen Kindern, im Überfluss, damit sie Leben in aller Fülle haben. Und dieser Überfluss bedeutet, dass etwas zu viel ist. Überfluss heißt, da fließt etwas über den Rand, weil im bestehenden Gefäß kein Platz mehr ist. Und Jesus will so viel Leben schenken, dass in uns zu wenig Platz dafür ist und es überfließen kann, auch für andere Menschen. Und in Johannes 7, Vers 37 haben wir übrigens vorhin von dem gesungen. Johannes 7, 37, wenn der dürste, der komme zu mir und trinke. Und wer mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Jesus erklärt, dass dieses überfließende Wasser Gottes Geist ist, der in dir drin ist, diese Quelle. Und dieses volle Leben ist Gott selbst, der durch sein Geist in uns einzieht und sich ausbreitet. Er möchte uns erfüllen. Im Psalm 31, Vers 9 heißt es, er stellt unsere Füße auf weiten Raum. Wir dürfen uns erfüllen lassen. Und wenn wir nahe bei Gott sind, dann werden wir erfüllt. Gebet, Stille, Zeit mit ihm, sein Wort lesen, das Säuseln hören. Und wenn es überfließt, fließt es auch von uns zu anderen. wenn wir bei ihm bleiben, dann werden wir erfüllt. Und Gott möchte in uns, in dir und in mir leben. Er möchte dir nahe sein. Er begegnet dir im Großen wie im Kleinen. Wo möchtest du ihm begegnen? Wo hörst du in deinem Leben das Säuseln? Du darfst kommen und trinken. Du darfst neu auftanken. Und wenn dein Liebestank leer ist, weil du denkst, dass dich keiner sieht und sich keiner um dich kümmert, du darfst kommen jeden Tag. Gott sieht deine Not und da, wo du dich vielleicht verrannt hast, sie geht ihm zu Herzen. Und Gott möchte dich wie Petrus schärfen. Sein Weg mit dir ist noch nicht vorbei. Er vergibt. Er bleibt bei uns. Er will dein Leben. Was auch immer ist, vertrau dich ihm an. Dein Leben liegt in seiner Hand. Ihm bist du geborgen. Jesus, meine Hoffnung lebt. Schenke ihm dein Herz und er möchte es mit seinem Geist, mit seiner Liebe, mit seiner Kraft füllen. Ja, Herr, gieße Ströme dieses lebendigen Wassers über uns aus. Amen. Stehen wir noch auf zum Gebet. Ja, Herr, du möchtest es fließen lassen in uns. Gieße diese Ströme lebendigen Wassers über uns aus. Lass unseren Herzen fließen, dass wir offen sind für dich, dass wir zu dir kommen, dass wir bei dir um Rat nachfragen, dass wir bei dir sein wollen, Herr, weil bei dir die Quelle des Lebens ist, weil bei dir Ströme lebendigen Wassers ist, weil es uns zieht, weil wir die Sehnsucht haben, bei dir zu sein und in dir nahe zu sein. Ja, Herr, lass es fließen in unserem Leben, lass es fließen in der Gemeinde, lass es fließen in uns und durch uns zu anderen Menschen um uns herum hin. Segne uns mit deinem Geist. Schenk, dass wir uns erfüllen lassen, dass wir in deiner Nähe immer wieder jeden Tag auftanken. Schenk, dass wir deine Nähe suchen. Segne uns. Lass es überströmen in unseren Herzen, unseren Gedanken, in uns, bei uns, Herr. Segne uns. Ja, Herr, wir wollen uns dir geben. In deinem Namen. Amen.
Elia.